Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon und als Gast dieser Sendung begrüße ich Professor Stefan Simon, Direktor des Rathgen-Forschungslabors, der sich in den letzten Jahren unter anderem intensiv mit der Frage beschäftigt hat, wie Museen klimafreundlicher werden können und wie nachhaltige Konservierungs- und Restaurierungsstrategien aussehen könnten. Kurz gefasst, wie sieht ein grünes Museum aus? Darüber wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Simon.
Ja, guten Morgen, Frau Reinhardt.
Ist das Museum, so wie wir es bislang kannten, ein Energiefresser, ein Klimakiller?
Das ist ein belastendes Wort, ne? Klimakiller, die Alliteration, das zweimal K. Ich will das jetzt nicht inflationär bewerten, aber es ist ganz klar, dass Museen, wenn man sie auf ihre Flächen und auf ihre Raumvolumina bezieht, zu den höchsten Energieverbrauchern im urbanen Kontext gehören. Absolute Zahlen sind natürlich jetzt nicht vergleichbar. Ja, wenn Sie schauen, die größten CO2-Emittenten Europas, davon liegen 7 in Deutschland, was finde ich auch recht bezeichnend ist. Da gehören natürlich vor allem die Kohlekraftwerke dazu. Und da spricht man doch von ganz anderen CO2-Emissionen als im Museum. Also wenn wir von Zehntausenden von Tonnen sprechen, spricht man dort von Millionen und von Gigatonnen.
Jetzt ist sicher die Klimatisierung in den Museen ein Faktor für einen hohen Verbrauch. Sie haben dazu geforscht und sagen eigentlich, diese 20 Grad, die in den meisten Museen ja herrschen, die sind eigentlich gar nicht nötig. Also inwiefern gibt es da auch vielleicht eine Diskrepanz zwischen dem, was die Versicherungen fordern und dem, was die Bilder eigentlich brauchen?
Frau Reinhardt, da gibt es eine riesige Diskrepanz und das ist das, was man seit vielen, vielen Jahren, und das ist auch ein bisschen frustrierend natürlich, dass das so lange dauert, bis das, sagen wir, auch von der Forscherebene in die Entscheidungsebene kommt und auch auf die politische Ebene. Das ist das, was uns eigentlich, ich würde fast mal sagen, zum Rande des Wahnsinns treibt. Ja, wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema. Das macht man so allgemein unter dem Begriff Plus-Minus-Dilemma fest. Also die Frage, wie sollen denn eigentlich die relative Feuchte und die Temperatur in einem Museum oder in einer Bibliothek gestaltet sein. Und da ist es, kann man zwei Phänomene beobachten. Das erste ist, man richtet sich bei dem Design, beim Bau und auch beim Betrieb der größten Anzahl von Einrichtungen am technisch Möglichen aus und nicht am konservatorischen Notwendigen. Also wenn Sie von 20 Grad Celsius sprechen, ist es eine Temperatur, die hat mit den Wünschen oder den Erfordernissen von Kunst und Kulturgut für eine nachhaltige Bewahrung überhaupt nichts zu tun, sondern die hat nur damit zu tun, dass sich Menschen eben bei 20 Grad wohler fühlen als bei 15 oder bei 13. Und das ist schon mal der allererste Punkt. Und der zweite, noch teurere Punkt ist natürlich die Frage der Feuchte. Und wie gesagt, auch da richtet man sich an den Möglichkeiten der Klimatechniker und der Klimaanlagen aus und nicht an den konservatorischen Notwendigkeiten. Das erkennen Sie schon daran, dass es nur sehr wenig Forschung auf diesem Sektor gibt, in Deutschland nahezu überhaupt keine, die sich damit befasst, welche Anforderungen hat denn eigentlich Kunst und Kulturgut an die Umgebungsfeuchte. Abgesehen davon muss ich auch noch hinzufügen, und das klingt natürlich auch nicht so optimistisch, aber dass in den wenigsten Museen, an denen ich arbeiten konnte und die ich untersucht habe, wirklich auch diese sehr engen Korridore und diese hohen Anforderungen am Klima in der Realität umgesetzt werden. Also da steht bei den Versicherungen, die Sie angesprochen haben, oder auch in den sogenannten Facility Reports, also den Beschreibungen der Einrichtungen, welche Bedingungen sie denn gewährleisten können, da stehen Dinge drin, die sind oft relativ absurd und spiegeln sich nicht in der Realität wider, denn die Schwankungen, die im Alltag gemessen werden, sind deutlich höher.
Man könnte ja auch sagen, wir haben eigentlich eine jahrhundertelange Erfahrung damit, dass Kunstwerke überleben und unter ganz anderen Bedingungen. Zählt das nicht?
Naja, wir sind im Prinzip so ein bisschen Opfer der Technikgläubigkeit des 20. Jahrhunderts, also vor allem in der zweiten Hälfte, als dann in den 60er Jahren die Klimaanlagen auf den Markt gekommen sind und man natürlich das auch gut vermarkten konnte, war der Glaube und das Vertrauen in die Technik sehr, sehr groß. Der Alltag aber, Frau Reinhardt, zeigt natürlich, dass Technik auch ja mal ausfällt, ja, und dass es dann negative Effekte geben kann. Und auch das erleben wir. Also Sie sprechen hier mit jemandem, der kein großes Vertrauen in Klimaanlagen hat und vor allem nicht von dem jahrhundertelangen Hintergrund, den Sie gerade ansprechen. Also dass Kunst und Kulturgut ja über viele hundert Jahre, nicht alles, aber über viele hundert Jahre sich viele Objekte auch gut erhalten haben. Denken Sie an die Kirchen in Europa, wo wirklich ein hoher Prozentsatz des europäischen Kunst- und Kulturguts, auch empfindliche Gemälde übrigens, hängen, die in der Regel nicht klimatisiert sind und die eben auch dazu beigetragen haben, dass Kunst- und Kulturgut überleben kann. Wenn Objekte kaputt gehen, sind das meistens andere Faktoren, als dieses Plus-Minus-Dilemma, was ich vorhin gesagt habe, sind das andere Faktoren als Temperatur und Feuchte. Es gibt 10 große Faktoren, die Kunst und Kultur gut bedrohen. Das geht vom Feuer, vom Diebstahl, von physikalischen, mechanischen Beschädigungen über Insekten, Schadstoffe aus der Luft, Licht, feuchte Temperatur. Das sind also insgesamt 10 Faktoren. Und wenn man das mal holistisch betrachtet, also in einer gesamtheitlichen Sicht dieses Risiko abschätzt, dann kann ich Ihnen sagen, Frau Reinhardt, dass natürlich Feuer der größte Schadensfaktor ist in den meisten Fallstudien, die ich in Amerika und in Europa durchgeführt habe. Denken Sie an das Nationalmuseum in Rio de Janeiro im September 2018, wo fast 20 Millionen Objekte in einer Nacht verbrannt sind. Das wird Ihnen nicht passieren, wenn Sie irgendwo mal die Klimaanlage falsch eingestellt haben oder eben auch keine Klimaanlage haben. Ja, und das muss man alles mal im Kontext sehen. Also wir sprechen eigentlich, nach meiner Überzeugung, sprechen wir eigentlich beim Thema Museumsklimatisierung über ein Thema, das überhaupt nicht so wichtig ist im Vergleich zu anderen Schadensfaktoren und Bedrohungen. Und letztendlich übrigens sich auch noch langfristig mit der Nachhaltigkeit der Institutionen selber verknüpft, wenn nämlich die Einrichtungen diese teuren Anlagen nicht mehr betreiben und nicht mehr finanzieren können. Auch das, glaube ich, sollte man im Hinterkopf behalten. Und das ist nicht nur, sag ich mal, die Aussage aus dem Rathgen-Forschungslabor hier bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sondern das finden Sie inzwischen auch in internationalen Normen von den amerikanischen Ingenieursvereinigungen ASHRAE oder auch bei der CEN, der Europäischen Normierungskommission, dass es wichtig ist, dass Museen sich überlegen, ob sie nicht ihre eigene Nachhaltigkeit durch diese hohen technischen Anforderungen, die sie an ihren Betrieb stellen, unterminieren und gefährden.
Ein anderer wichtiger Faktor, auch gerade wenn es um Geld geht, ist ja die Ausstellungspraxis, die Museumspraxis. Die ist ja nach wie vor geprägt auch durch internationalen Austausch. Vielleicht im Moment durch die Corona-Pandemie nicht ganz so stark wie sonst, aber es gibt immer noch diese prestigeträchtigen Ausstellungen mit einem großen Namen und da müssen Bilder um die Welt geflogen werden. Auch das werden wir uns in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Was heißt das für die Museumspraxis, wenn die auch klimafreundlich werden soll?
Es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite glaube ich, dass die großen Ausstellungen und die großen Namen, die schönen kuratierten Ausstellungen natürlich wichtig sind. Kulturerbe ist wichtig, hat eine ganz wichtige und eine Kernrolle für die Gesellschaft, für die Identität der Menschen. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie in den Verdacht geraten zu sagen, ich möchte bloß noch Ausstellungen unterstützen, die lokal zusammengetragen werden können. Ich glaube, das würde dem Thema nicht gerecht. Aber auf der anderen Seite dieser selben Medaille steht natürlich auch meine Befürchtung, dass wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu stoppen oder ihn einzugrenzen auf 1,5 Grad, was ja eigentlich nahezu ausgeschlossen ist heute schon, oder vielleicht 2 Grad, dass wir dann ab einem gewissen Temperaturszenario auch davon ausgehen müssen, dass die Gesellschaften nicht mehr so existieren, wie sie heute existieren. Das will ich durchaus so dramatisch sagen. Das steht auch in den IPCC-Berichten drin von der UN-Klimakonvention. Und dann heißt das auch, wir brauchen keine Museen mehr. Wir brauchen dann keine Blockbuster-Ausstellungen mehr und keine Künstler, die durch die Welt reisen, sondern dann wird es Museen und Gesellschaften in der Art, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben. Und das klingt natürlich sehr dramatisch, aber darauf müssen wir uns einstellen. Und da müssen wir endlich auch mal in der Politik das Steuer umlegen. Und da muss zu den Kenntnissen der Wissenschaft, die ja da sind, ja, es ist ja auch im Bereich von Heritage Science, Konservierungswissenschaft inzwischen sehr viel an Wissen da, da muss auch der politische Wille endlich kommen und der fehlt leider an allen Ecken und Enden. Das ist nicht nur in Europa so, das ist auch in anderen Ländern so. Und ich glaube, diese dramatische Zukunft, die muss man sich vor Augen führen.
Wenn wir über den politischen Willen sprechen, Herr Simon, dann lassen Sie uns doch mal darauf schauen, was mit Ihrer Klimataskforce eigentlich, wo es da steht. Sie hatten zusammen mit 18 Museumsdirektorinnen und Direktoren eine Forderung an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, man muss jetzt schon sagen ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters, gerichtet. Bislang ist diese Taskforce, wenn ich richtig informiert bin, nicht gegründet worden. Was erhoffen Sie sich denn da von der neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth?
Ja, da sind wir natürlich optimistisch bzw. erwartungsvoll. Wobei man natürlich sagen muss, ja, im Fußball sagt man immer, was zählt das auf dem Platz? Und das wird man natürlich dann auch danach beurteilen. Zunächst mal zu unserem Brief vom November 2019. Wir haben natürlich leider feststellen müssen, dass wir zumindest meines Wissens keine Antwort bekommen haben auf ein Schreiben, in dem wir eine ausschließlich den Herausforderungen des Klimawandels geschuldete Taskforce oder gewidmete Taskforce gefordert haben, die eben aus Experten besteht, aus Klimaforschern, aus Naturwissenschaftlern, aus Bauphysikern, aus Architekten, aber auch aus Restauratoren und Museumsexperten. Diese wirklich professionell und wissenschaftlich fundiert besetzte Klimataskforce, wie wir sie genannt haben, ja, wir haben nicht nur die Klimataskforce nicht gesehen, noch eine Antwort auf unseren Aufruf bekommen, was natürlich für die Initiatoren dieses offenen Briefes doch frustrierend war. Denn, wie gesagt, weite Teile der Gesellschaft haben inzwischen erkannt, dass die Herausforderungen des Klimawandels, und da geht es eben um zwei Sachen, da geht es darum, welche Anforderungen hat unser Kunst- und Kulturgut in den Museen, wie müssen wir die betreiben? Und die andere Seite ist natürlich, was macht die Umwelt mit unseren Museen? Ja, was machen denn die ansteigenden Temperaturen? Denken Sie an die amerikanische Nordwestküste, wo wir jetzt im Sommer Temperaturen von 49 Grad Celsius über einige Tage gemessen haben. Da ist menschliches Leben nicht mehr möglich. Dann muss man übrigens auch nicht über Blockbuster-Ausstellungen mehr sprechen. Ja, das ist in British Columbia war das im Sommer ein absolutes Drama, übrigens gefolgt auch von großen Waldbränden und auch Verlust übrigens von Museen in Lytton zum Beispiel in British Columbia. Wenn Sie an die neue Regierung jetzt denken, natürlich verbinden sich damit große Hoffnungen. Die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen haben im Frühling dieses Jahres einen Antrag im Deutschen Bundestag gestellt und eine Green Culture Desk gefordert. Ein Programm ausgestattet mit 100 Millionen Euro für 3 Jahre. Das ist übrigens auch gleich mal der Rahmen, den man hier in Raum stellen sollte, auch für die Konservierungswissenschaft. Da sind also die Unterstützung zum Beispiel für dieses Netzwerk der Kulturstiftung, was Sie vorhin erwähnt haben, die liegen da um den Faktor 100 drunter. Ja, also das ist dann wirklich die falsche Größenordnung. Ja, das ist ein Game Changer, sage ich mal so. Also dieses Volumen, welches damals gefordert wurde, das entspricht ungefähr auch unseren Vorstellungen in der Forschungsallianz Kulturerbe, also ein Netzwerk aus Fraunhofer Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Stiftung Preußischer Kulturbesitz, alleine für den Bereich Konservierungswissenschaft, Heritage Science in Deutschland, wie man die Grundlagenforschung besser aufstellen kann auf diesem Thema. Und ja, Sie werden sich jetzt dann auch nicht, überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, als ich den Koalitionsvertrag gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut, dass die Green Culture Desk in dem Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, dass in dem Koalitionsvertrag steht, dass die ökologische Transformation der Kulturlandschaft in Deutschland auch einer Begleitung eines professionellen Rates, eines Pools an Experten bedarf, wie das letztendlich ausgestaltet wird. Das sind Diskussionen, an denen wir auch beteiligt sind, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe, dass sie in Gang gekommen sind in den letzten Jahren. Und dahingehend muss ich sagen, das sind große Hoffnungen, die sich jetzt damit verbinden, dass diese Green Culture Desk kommt. Und ich glaube, das ist dann auch was anderes als ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir bisher gesehen haben, oder bloße Lippenbekenntnisse.
Weil Sie, Herr Simon, gerade das Kulturerbe angesprochen haben, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, auf den wir schauen sollten. Denn auf der einen Seite hat der Museumsbund eine klare Position und sagt, wir entsammeln nicht. Auf der anderen Seite wird eigentlich auch immer klarer, und da müssen wir ja nur mal in diesen Sommer schauen, mit der Flutkatastrophe unter anderem an der Ahr, wo zum Beispiel auch Archivmaterial zerstört worden ist, dass wir nicht alles aufbewahren werden können, auch aus konservatorischen Gründen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Brauchen wir eine neue Vorstellung auch von Kulturerbe? Müssen wir das vielleicht enger fassen oder neu definieren?
Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich denke mal, Kulturerbe ist ständig in der Neudefinition. Ja? Die Konservierung von Kunst und Kulturgut ist kein statischer Begriff. Das ist immer dynamisch. Es ändern sich auch die Werte. Also die Werte, die mit Kunst und Kulturgut verbunden sind, werfen Sie einen Blick in die Vereinigten Staaten, die große Diskussion über die konföderierten Denkmäler. Da ist einiges im Gange und das führt uns vor Augen, dass was heute wertvoll ist, ist es vielleicht morgen nicht so sehr, und umgedreht werden auch Werte von anderen Objekten, die heute nicht so angesehen werden, morgen steigen. Das hängt auch damit zusammen, vielleicht wie viele von diesen Objekten noch erhalten sind. Ja. Aber das ist ein dynamisches Konzept. Die Ethik auch der Konservierung, der Restaurierung ändert sich. Ich glaube nur eben, das, was Sie angesprochen haben, auch zum Beispiel diese Starkwetterereignisse im Ahrtal, in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen im Juli dieses Jahres, das hat uns nochmal vor Augen geführt, dass Klimawandel eben nicht nur bedeutet, dass wir in Berlin jetzt wochenlang 38, 39 Grad Celsius im Sommer haben können, sondern dass es wirklich Katastrophen geben kann, auf die man vorbereitet sein muss. Und das war natürlich dramatisch und auch für viele von uns sehr, sehr frustrierend, das zu sehen, denn die Wissenschaftler auch im Kulturerbebereich reden ja seit 10 Jahren. Es gab Projekte, Climate for Culture zum Beispiel, Noah's Ark in der Europäischen Union. Das ist jetzt alles über 10, 15 Jahre her, wo diese Szenarien, die wir über die Nachrichten gesehen haben im Sommer, wo diese Szenarien ausgebreitet wurden und wo man gerechnet hat und gesagt hat, genau das wird auch in Mitteleuropa passieren. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das dann 15 Jahre später in der Tagesschau sieht und sich überlegt, warum haben eigentlich unsere Museumsdirektoren und auch die Verantwortlichen der Politik auf unsere Warnungen und auf unsere Veröffentlichungen, auf unsere Vorträge, auf unsere Tagungen nicht reagiert, ist das ziemlich frustrierend. Und Sie sprechen da, also auch diese Tage im Sommer waren auch für uns wirklich schwierig.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Simon, geht alles dann doch viel zu langsam. Da möchte ich nochmal auf eine andere Sache zu sprechen kommen, denn es werden ja immer mehr Museen gebaut. Also da können wir nach Deutschland gucken, da können wir aber auch international gucken. Also vor allen Dingen reiche Länder bauen prestigeträchtige Museen, Großbauten mit viel Glas in Ländern, wo es unglaublich heiß ist. Also man braucht da jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie da die Klimaanlage die ganze Zeit rotiert. Muss vielleicht die Kunst selber sich auch ändern? Also dazu kommt ja auch noch, dass immer mehr Kunst produziert wird und wir das als unseren Auftrag verstehen, auch die zu sammeln, zu konservieren und dafür dann auch wieder neue Häuser zu bauen. Also das ist ein stetiges Wachstum und Kunst ist eben auch durchaus ein politisches Mittel, ein Repräsentationsmittel. Also was muss da an Umdenken überhaupt noch passieren?
Es muss ein radikales Umdenken passieren. Also Museumsbau seit den 50er, 60er Jahren entwickelt sich konstant nach oben. Zunächst mal bis in die 70er, 80er Jahre mit dem Fokus in Europa, Nordamerika, aber inzwischen natürlich auch überall auf der Welt. Und zwar wurde das auch von bestimmten Forschern so als eine Orgie bezeichnet, die Orgie des Museumsneubaus. Natürlich auch in den allermeisten Fällen nicht in nachhaltiger Architektur, wie Sie auch richtig beschreiben. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Museumsgebäude nachhaltig zu bauen. Es gibt wenige Beispiele auf der Welt, muss man sagen, wo es das umgesetzt gibt. Das Top-Beispiel ist wahrscheinlich die California Academy of Science als ein grünes Museumsgebäude, so dass erstmal dieses Klimatisierungsproblem auftritt und dann, dass man es so gebaut hat, dass man nicht mit passiven Methoden schon im Vorfeld die Notwendigkeiten einer eventuellen Klimatisierung einschränkt. Also das ist wie bei einer Pyramide, wo das Fundament nicht stimmt. Ja, dass wenn Sie ein falsches Design haben, wie wir das überall vor Augen geführt bekommen, auch in Deutschland, auch in Berlin und auch bei uns in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das muss ich ganz offen zugestehen, dann werden Sie feststellen, wenn das falsch aufgesetzt ist, können Sie später nur marginale Verbesserungen vornehmen. Sie können nur noch vielleicht 10, 20, 25% Ihrer CO2-Bilanz verbessern. Wenn Sie aber passiv bauen, also wenn Sie versuchen, viele dieser Belastungen durch passive Methoden abzufächern, wie das eben in der nachhaltigen Architektur auch drin ist, dann haben Sie bessere Chancen, Ihre Einrichtungen langfristig und nachhaltig auch zu betreiben. Und das ist ein langer Weg, aber Sie haben vollkommen recht, das ist vom Golf bis nach China, von Afrika, wo viele Projekte jetzt auch starten, Südamerika, Nordamerika, es ist überall zu sehen, dass leider die Gigantomanie, die Repräsentationszwecke von Kunst und Kulturgut, das sehen wir übrigens auch beim immobilen Kunst und Kulturgut, in den Welterbekonventionen zum Beispiel, wie politisch diese Welterbekonvention mit der UNESCO betrieben wird, wie immer politischer die Diskussionen dort werden. Und das geht eigentlich, das muss ich ganz offen sagen, das geht an den Erwartungen und den Herausforderungen des Klimawandels, also den Erwartungen der Gesellschaft und den Herausforderungen des Klimawandels vollkommen vorbei.
Es gibt ja auch immer mehr Museen, die mit dem Thema Klima auch Ausstellungen machen. Das haben wir in den letzten Jahren häufiger gesehen.
Richtig.
Ist das aber auch vielleicht eine Form von Greenwashing? Und wo gibt es dieses Greenwashing vielleicht noch?
Also mit Greenwashing sprechen Sie ein Thema an, was uns natürlich auch sehr betroffen macht. Denn wir erleben das ja natürlich nicht nur in der Politik, wenn Sie den jungen Aktivisten von Fridays for Future zuhören, die sagen, Mensch, die Wissenschaft hat eigentlich schon alles gesagt, der politische Wille fehlt. Es wird gesagt, das machen wir schon. Und in Glasgow treffen sich die internationale Gemeinschaft und debattiert. Am Sonntag debattiert man, am Montag macht man es dann doch wieder ganz anders, wie wir das. Insofern bin ich immer ganz dankbar für die Energie, die von den jungen Leuten von Fridays for Future kommt, die da den Finger in die Wunde legen. Denn sie haben absolut recht. Es ist schon schlimm, wenn man nicht nachhaltige Museen baut. Aber es ist natürlich noch viel schlimmer, wenn man das dann auch noch als grüne Museen oder als nachhaltige Museen verkauft. Das ist, in Amerika sagt man dazu, das ist adding insult to injury. Ja? Also da kommt noch die Beleidigung zur Verletzung dazu. Und das ist schwierig. Und wir haben das tatsächlich quer durch die Nationen in der Gesetzgebung oder in den Regulierungen fürs nachhaltige Bauen. Ob das jetzt LEED ist in Amerika, ob das BREEAM ist in England, ob das das BNB ist in Deutschland. Das sind Bewertungssysteme, die nachhaltiges Bauen fördern sollen und wo man bestimmte Standards erreichen kann, eben einen goldenen Standard, einen Platin-Standard. Und jeder möchte natürlich einen möglichst guten Standard haben, aber die Art und Weise, wie diese Punkte vergeben werden, daran kann man wirklich auch nochmal große Kritik üben, denn ja, das ist meine Erfahrung, zumindest aus den Vereinigten Staaten, aber auch hier in Europa, dass das im Vordergrund eben steht, ich möchte einen guten Standard erreichen, ich möchte hier sagen können, ich habe ein tolles Museum. Rijksmuseum ist zum Beispiel auch so ein Beispiel in Amsterdam, die haben das nach dem Buchstaben des BREEAM, das holländische adaptierte BREEAM, gut umgesetzt, aber ist das wirklich das Thema? Auf der Seite steht, werden Sie finden, die haben also LED-Beleuchtung und die Dienstreisen, die Mitarbeiter machen, werden CO2kompensiert und die Beschaffung ist nach grünen Kriterien ausgerichtet. Über die Klimaanlagen des Rijksmuseums finden Sie auf dieser Nachhaltigseite erstmal nichts, weil es für die Standards nicht so notwendig ist. Und ich denke, da wird der 800 Pfund Gorilla, der weiße Elefant im Raum, einfach nicht so dargestellt, wie er dargestellt werden sollte, nämlich als die große Quelle der CO2-Bilanz, ja, die mit Sicherheit größer ist als die Dienstreisen oder vielleicht der Druck von irgendwelchen Einladungsflyern oder Einladungskarten. Und wie gesagt, wenn Sie in einer Museumskantine kompostierbares Besteck verwenden, wenn Sie einen Fahrradständer vor die Tür stellen, können Sie wirklich gute Punkte sammeln beim nachhaltigen Bauen. Das ist auch nicht unwichtig. Ich möchte das auch nicht kleinreden, aber es gibt eben im Bau des Gebäudes, ja, durch die Zementverwertung, durch die Klimatisierung, Beiträge zur CO2-Bilanz, die deutlich größer sind. Und die müssten in diesen Bewertungssystemen, egal ob wir in Deutschland über das BNB sprechen oder über LEED oder BREEAM in England, müssten deutlich schwerer gewichtet werden, um eine ehrlichere Bilanz der Nachhaltigkeit aufzustellen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie der Status quo ist, nicht sehr befriedigend, um das jetzt mal so unterm Strich zu bilanzieren. Es gibt sehr viel zu tun. Wie würde denn das ideale grüne Museum aussehen?
Ja, ich würde fast sagen, wie wird das ideale grüne Museum aussehen? Die Museen haben de facto keine andere Alternative, als grün zu werden, nach meiner Überzeugung. Ein grünes Museum ist ein Museum, welches die Nachhaltigkeit in ihren drei Säulen in alle seine physische Präsenz, in sein Programm und in seinen Betrieb umsetzt. Das ist also ein breites oder ein dickes Brett, ja, ein weites Feld, wie Fontane sagen würde, ist ein weites Feld. Sie haben die ökologische Seite, Sie haben die soziale Seite und Sie haben die wirtschaftliche Seite. Und das sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Eine meist herangezogene Definition ist die Definition der Vereinten Nationen von der Brundtland-Kommission von 1987. Da wird das beschrieben. Das bedeutet, Sie müssen das Physical Setting, also das Gebäude und den Kontext so gestalten, dass er nachhaltig ist. Sie müssen es auch wirtschaftlich nachhaltig haben und Sie müssen es auch sozial nachhaltig haben. Es gibt ja auch eine kulturelle Nachhaltigkeitsdebatte, die durchaus auch mit den Werten von Kunst und Kulturgut verbunden ist. Und das ist ein dickes Brett. Ja, da gibt es nicht viele Beispiele. Man kriegt so die ersten Ansätze mit, die Tate, die 2019 den Klimanotstand erklärt hat, das Rijksmuseum in Amsterdam, die Hermitage in St. Petersburg. Hier in Deutschland übrigens kann man lobend erwähnen, finde ich, den Landschaftsverband Rheinland mit dem Museum in Xanten, die schon seit Jahren in diesem Nachhaltigkeitsauditing sind, dem EMAS-Prozess, und die wirklich auch für uns als wirklich tolle Gesprächspartner dienen, die wir jetzt selber denselben Weg gehen wollen. Ja? Aber viele Beispiele finden Sie dafür nicht. Ja, aber ich glaube, es ist alternativlos. Museen können nicht weiter so geplant werden und so getrieben werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
Sagt Stefan Simon, Direktor des Rathgen-Forschungslabors in Berlin, dass der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angegliedert ist. In dieser Ausgabe der Kulturfragen habe ich mit ihm über grüne Museen und Nachhaltigkeit in der Museumspraxis gesprochen. Wir haben diese Sendung am Donnerstag aufgezeichnet. Nach uns folgt nun die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.